Vielen Dank für die freundliche Einleitung, meine Damen und Herren. Zum Lutherjahr hat ja Herr Ludescher eben schon etwas gesagt. In diesem Vortrag soll Luther selbst aber nicht im Zentrum stehen, sondern, wie Sie schon zur Kenntnis genommen haben, das religiöse Schauspiel des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Die grundlegenden Änderungen, die diese theatrale Institution erfuhr, gehen allerdings entscheidend auf Martin Luther zurück und seine Sicht auf Inhalte, dramatische Umsetzung, Intention und Aufführungspraxis des geistlichen Spiels, wie es sich Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts präsentiert hat, zurück. Demnach werde ich zuerst das geistliche Spiel des Spätmittelalters kurz charakterisieren. Dann gehe ich auf Luthers Kritikpunkte ein und zitiere dazu einige seiner Aussagen, in denen sich die Ablehnung des mittelalterlichen Spiels manifestiert. Anhand von Ausschnitten aus dem Alsfelder Passionsspiel werden Beispiele für Spielpassagen gegeben, auf die sich Luthers Gegnerschaft besonders richtet. Danach komme ich zur frühneuzeitlichen Wende und damit zum reformatorischen Drama. Es wird zu zeigen sein, welche, vor allem auch auf Luther zurückgehenden Prinzipien für das Innovative dieses Dramentypus und seine theatrale Präsentation maßgeblich sind. Aber auch, inwiefern das mittelalterliche geistliche Spiel im Reformationsdrama dennoch weiterwirkt. Als Beispieltext soll das Bibeldrama Susanna von Paul Rebhuhn herangezogen werden. Die Textausschnitte liegen Ihnen in Kopie auf einem Blatt vor. Zuerst also zum geistlichen Spiel des Mittelalters. Die Gattungsbezeichnung Spiel ist der Textüberlieferung entnommen. Der Terminus Drama ist in diesem Zusammenhang nicht gebräuchlich, denn es besteht kein Bezug zur aristotelischen Dramaturgie des antiken Dramas, das im christlichen Mittelalter ja als heidnisch galt. Im geistlichen Spiel werden zentrale Ereignisse der christlichen Heilsgeschichte szenisch vergegenwärtigt, die nach dem Prinzip der episodischen Reihung chronologisch aufeinander folgen. Im Mittelpunkt stehen die neutestamentlichen Ereignisse des Lebens Christi, seiner Passion und seiner Auferstehung, sodass die Passionsspiele und die Osterspiele gegenüber anderen Spieltypen wie Weihnachtsspielen, Legendenspielen oder Weltgerichtsspielen überwiegen. Die Aufführungen fanden an den großen kirchlichen Festtagen statt, besonders zu Ostern und Pfingsten. Gespielt wurde im Freien, auf dem Kirchenvorplatz oder dem Marktplatz. Die Funktionen des Textautors und des Spielleiters nahmen zumeist die städtischen Geistlichen wahr, während die zahlreichen Darsteller der städtischen Bürgerschaft angehörten. Das heißt, dass alle an Inszenierung, Regie und Spiel Beteiligten Laien waren. Mit professionellem Theaterspiel, das es im Mittelalter nicht gab, haben diese Aufführungen nichts zu tun. Aus heutiger Sicht ist interessant, dass sämtliche Rollen, auch die Frauenrollen, wie etwa die Gottesmutter Maria oder Maria Magdalena, von Männern gespielt wurden. Als Phänomen der stadtbürgerlichen Kultur erlebten die Spiele im Spätmittelalter bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts ihre Blütezeit. Besonders populär waren die Passionsspiele, die den Leidensweg und die Kreuzigung Christi ausführlicher als die Bibel mit breiter Darstellung grausamer Details vorführten. Das Zentralgeschehen der Passion umfasst in unterschiedlicher Kombination und Ausgestaltung zum einen die Gründonnerstagsszenen, vom letzten Abendmahl über die Gefangennahme Jesu bis zur Verleugnung durch Petrus. Zum anderen die Karfreitagsszenen, von den Verhören durch Pilatus und Herodes über die Kreuztragung, die hier in ikonografischer Darstellung gezeigt ist, bis hin zur Kreuzigung und zur Grablegung. Bedingt durch die thematische Perspektivierung auf die Erlösungstat des Heilands greift das Passionsspiel stofflich noch weiter aus und bezieht Szenen ein, die die heilsgeschichtliche Bedeutung der Erlösung besonders eindringlich darbieten. Der Passion vorangestellt werden markante neutestamentliche Szenen aus dem Leben Jesu, wie etwa Geburt und Taufe und das öffentliche Wirken mit Krankenheilungen und Predigten und der Bekehrung Maria Magdalenas. Noch weiter zurück in die vorchristliche Heilsgeschichte führen Szenen mit spezifischer Verweisfunktion auf die Erlösung. Beginnend mit der Erschaffung der Welt und der Engel, über den Höllensturz Luzifers, die Erschaffung der Menschen und ihren Sündenfall, bis zu wichtigen alttestamentlichen Präfigurationen, wie etwa der Opferung Isaaks, der Geschichte von David und Goliath oder von Jonas im Walfisch. Die Ereignisse nach der Passion werden zumeist durch Aufnahme von zentralen Szenen aus dem Osterspiel wiedergegeben, sodass es zu einer Kombination von Passions- und Osterspiel kommt. Die Hauptszenen des Osterspiels sind die Auferstehung Christi, seine Höllenfahrt, der Grabbesuch der drei Marien, die Begegnung des auferstandenen Christus mit Maria Magdalena und der Lauf von Petrus und Johannes zum Grabe. Hinzu kommen in manchen Spielen noch das Pfingstgeschehen und Christi Himmelfahrt. Wie man sieht, eine gewaltige Fülle heilsgeschichtlicher Stoffe, die das Passionsspiel zur facettenreichen, komplexen, dramatischen Großform expandieren lässt. Die Aufführung erstreckte sich vielerorts über mehrere Tage hinweg und wirkte so intensiv, dass man sicher zu Recht von einem mittelalterlichen Massenmedium sprechen kann. Die Texte, die gesprochen und gesungen wurden, basieren auf vielfältigen Quellen. Neben der Bibel auf der Liturgie des Palmsonntags, des Karfreitags und ganz besonders des Ostersonntags. Stoffliche Vorlagen bieten auch apokryphe Evangelien, also Evangelientexte, die nicht kanonisiert sind, wie etwa das weit verbreitete Evangelium Nikodemi. Für Szenen wie die Höllenfahrt Christi, das Marienleben, die Kindheit Jesu oder die Szenen um Maria Magdalena. Der Umgang der Autoren mit den zumeist erzählenden Prätexten in lateinischer Sprache ist überaus frei. Selbst bei der Überführung biblischer Berichte in dramatische Handlung mit Dialogen in deutschen Reimpaarversen werden oft ganz eigene, die Vorlage verändernde Akzente gesetzt. Auf Wort- und Handlungsgenauigkeit kommt es trotz der fraglos anerkannten Autorität der Bibel weniger an. Zumal auch dann, wenn eine Szene aus unterschiedlichen Darstellungen der einzelnen Evangelien kompiliert wird. Die Besonderheit der theatralen Realisierung ist die Simultanbühne, auf der sämtliche Spielorte eines Spieltages gleichzeitig aufgebaut sind. Ihre Konzeption und Konstruktion visualisiert die christliche Weltvorstellung und lässt über die chronologische Ereignisfolge hinaus den theologischen Sinn des Geschehens transparent werden. Polar nämlich stehen sich als jenseitige Handlungsorte der Himmel mit Gott und den Engeln, im Osten auf erhöhter Position und die Hölle im Westen mit Luzifer und seinen Gefolgsteufeln gegenüber. Dazwischen werden die diesseitigen, die irdischen Spielorte positioniert, womit das permanente Eingespanntsein der Menschen zwischen den transzendenten, im realen Leben ja unsichtbaren Mächten vergegenwärtigt wird. Wie auch Gott, Engel und Teufel als dramatische Figuren agieren. Wesentliches Anliegen des geistlichen Spiels, das von seiner Disposition und Inszenierung her sein Laienpublikum rational und emotional ergreift, ist neben der Glaubensverkündigung die religiöse Belehrung, die bei den zuschauenden Menschen auf individuelle Selbstbesinnung, Sündenerkenntnis, innere Umkehr und Abwendung von der Sünde abzielt. Durch direkte oder indirekte Didaxe werden moraltheologische und dogmatische Sachverhalte vermittelt. Zum einen werden die Zuschauer mit predigthaften Lehrreden direkt angesprochen. Zum anderen erhalten sie durch die gespielten, vor ihren Augen sich vollziehenden Geschehnisse der historischen Heilsgeschichte Vorbilder für das Heilsgeschehen und das dagegen gerichtete Unheilsgeschehen, für tugendhaftes und sündiges Verhalten. Emotional affiziert werden sie über die Erregung von Mitleid mit Christus und seiner Mutter Maria, von Erschütterung, Verdammnisfurcht, aber auch von Heilszuversicht. Hinzu kommen die liturgischen Gesänge und Kirchenlieder, die der Aufführung partiell ein gottesdienstliches Gepräge geben. Die Institution des geistlichen Spiels als sakrales Ereignis in der spätmittelalterlichen Stadt erscheint als eine Erweiterung des Gottesdienstes außerhalb der Kirche. Durch die unmittelbare Gegenwärtigsetzung des Heilsgeschehens in verständlicher Weise werden hier der Gemeinde christliche Glaubenstatsachen zusätzlich so vermittelt, wie es im strengen rituellen Rahmen des kirchlichen Gottesdienstes nicht möglich ist. Soweit zu einer sehr pauschalen Charakteristik des geistlichen Spiels im späteren Mittelalter, wobei ich auf seine Entwicklungsgeschichte hin zu der hier beschriebenen Großform jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen konnte. Wenden wir uns nun Martin Luther zu. Es ist anhand der hauptsächlichen Vorwürfe zu zeigen, inwiefern Luther und mit ihm die reformatorische Bewegung sich gegen das geistliche Spiel gewandt haben. Da alle diese Fakten im Begründungszusammenhang der lutherischen Theologie stehen, muss ich vorab darauf hinweisen, dass im Rahmen dieses Vortrags die komplexen theologischen Sachverhalte nicht differenziert dargestellt werden können und sollen, denn es ist ja kein theologischer Vortrag, sondern nur insoweit, wie sie zum Verständnis der Eigenheiten des Reformationsdramas nötig sind. Luther hat zu diesem Thema keine spezielle Abhandlung verfasst, sondern sich in unterschiedlichen Kontexten zu verschiedenen Aspekten wie Glaubenspostulaten, Textauswahl und Inszenierungspraxis geäußert. Festzuhalten ist, dass er dem geistlichen Spiel, insoweit es eine Realisierungsform christlicher Gläubigkeit war, nicht von vornherein negativ gegenübergestanden hat. Seine Anerkennung galt der intendierten religiösen Didaxe im propagandistisch genutzten theatralen Rahmen. Darauf komme ich später noch. Doch es gab glaubensbedingt prinzipielle Einwände, die Luther teils sehr drastisch erhob. Besonders sprach er sich gegen die Passionsspiele aus, in denen Christus verzerrt dargestellt werde, nämlich als leidender Mensch, der zu beklagen und zu beweinen sei. Daraus resultiert entsprechend reformatorischer Vorstellung ein ganz anderer religiöser Stellenwert der Passion für den Christenmenschen. Zu dieser aus seiner Sicht falschen Haltung des Mitleids mit dem Leiden Christi äußert sich Luther in seinem Sermon von der Betrachtung des heiligen Leidens Christi, 1519. Ich zitiere daraus, muss mich aber auf einzelne Textstellen beschränken. Zur Compassio, dem im geistlichen Spiel nachdrücklich eingeforderten Mitleiden, sagt er, Zitat, Sie haben ein Mitleiden mit Christo, ihn zu klagen und zu beweinen, als einen unschuldigen Menschen, gleich wie die Weiber, die Christo von Jerusalem nachfolgeten und von ihm gestraft wurden. Sie sollten sich selbst beweinen und ihre Kinder. Lukas 23, 27. Derart seien die, die mitten in der Passion weit ausreißen und von dem Abschied Christi zu Bethanien und von der Jungfrauen Marien schmerzen, viel eintragen und kommen auch nicht weiter. Neuhochdeutsch, sie haben Mitleid mit Christus, beklagen und beweinen ihn als einen unschuldigen Menschen. So wie die Frauen, die Christus von Jerusalem aus nachfolgten und von ihm gescholten wurden. Sie sollten sich selbst und ihre Kinder beweinen. Solcher Art sind diejenigen, die weit von der Mitte der Passion abschweifen und vieles von dem Abschied Christi in Bethanien und den Schmerzen der Jungfrau Maria hinzusetzen, aber doch nicht weiterkommen. Christus selbst also habe sich, wie es das Lukas-Evangelium in Kapitel 23 berichtet, deutlich gegen die emotionale Anteilnahme in Form des erwiesenen Mitleids ausgesprochen und habe das als Abschweifung vom Kern der Passion bezeichnet. Dazu gehöre auch das Mitleiden mit den Seelenqualen Marias, der Mutter des Heilands. Denn das Mitleid, das die menschliche Qual Christi beklagt und mitträgt, verhindert die Erkenntnis des eigenen Anteils an Jesu Leiden. Der Mensch nämlich soll in der Martha Christi seine eigenen Sünden erkennen. Zitat, wann du die Nägel Christi siehst durch sein Händ dringen, glaub sicher, dass dein Werk seint. Siehst du sein Dörenkron, glaub, dass es sei dein böse, nein, Entschuldigung, dass es sein dein böse Gedanken. Neuhochdeutsch. Wenn du die Nägel Christi durch seine Hände dringen siehst, glaube sicher, dass es deine Werke sind. Siehst du seine Dornenkrone, glaube, es seien deine bösen Gedanken. Daraus erwächst dem Gläubigen der persönliche Nutzen des Leidens Christi, nämlich, Zitat, der Nutz des Leidens Christi gar daran gelegen ist, dass der Mensch zu seins Selbsterkenntnis komme und vor ihm selbst erschrecke und zerschlagen werden. Und wo der Mensch nicht dahin kommet, ist ihm das Leiden Christi noch nicht recht nutz worden. Neuhochdeutsch, der Nutzen des Leidens Christi liegt ganz und gar darin, dass der Mensch zur Erkenntnis seiner selbst kommt und vor sich selbst erschrickt und niedergeschmettert wird. Wenn aber der Mensch nicht dahin kommt, ist ihm das Leiden Christi noch nicht in der richtigen Weise zum Nutzen geworden. Das kann nur durch die Selbsterkenntnis der eigenen sündhaften Existenz geschehen, aus der Gottes Gnade den Menschen erlösen kann. Hier konturieren sich der reformatorische sola fide und der sola gratia Gedanke, Rechtfertigung allein durch den der Gnade vorausgehenden Glauben. Und noch eine letzte erhellende Aussage. Zitat, dann die Übeltäter, die Juden, wie sie von Gott nu gerichtet und vertrieben wurden, seint sie doch deiner Sünde Diener gewesst und du bist wahrhaftig der, der durch sein Sünde Gott seinen Sohn erwürget und gekreuziget hat. Neuhochdeutsch, denn die Übeltäter, die Juden, wie sie von Gott nun gerichtet und vertrieben wurden, sind doch deiner Sünde Diener gewesen. Und du bist wahrhaftig derjenige, der durch seine Sünde Gottes Sohn getötet und gekreuzigt hat. Im Kontext dieser Passionsauffassung erscheint die Mitleidshaltung gegenüber Christus als Ausdruck falschen Glaubens. In der Fastenpostille von 1529 wendet sich Luther gegen Narrenteiding, Narrengeschwätz und Affenspiel, Affentheater, was den in der Predigt und im geistlichen Spiel verhandelten ernsten Inhalten zur bloßen Unterhaltung der unaufmerksamen Zuhörer und Zuschauer hinzugefügt wird, und nennt ein solches Verfahren, das den Glauben verunglimpft, unchristlich. Zitat: Und sonderlich ist das unchristlich, wo man solche Narrenteiding treibt in der Gemeinde, da man zusammenkommt, Gottes Wort zu hören und die Schrift zu lernen. Wie sich's denn alle Zeit begibt, wo viele zusammenkommen, ob sie gleich zuerst anfahren von ernsten Sachen, doch bald darauf fallen auf leichtfertige, lose, lächerliche Teidinge, damit man die Zeit verleuret und Bessers versäumet, womit man die Zeit verliert und Besseres, Wichtiges versäumt. Wie denn bisher geschehen ist, da man aufs Osterfest ein närrisch lächerlich Geschwätz unter die Predigt gemengt hat, die Schläferigen damit wacker zu machen, um die Schläfrigen damit aufzuwecken. Und da man zu Weihnachten das Kindlein gewiegt und mit Reimen Affenspiel getrieben hat. Gleich wie auch mit den heiligen drei Königen, mit der Passio Christi, mit Dorothea und anderen Heiligen geschehen ist. Zitat Ende. In Bezug auf eine unzulässige Verweltlichung der ernsten Sachverhalte, wie Luther sie in den gereimten Spieltexten vorfindet, seiner Meinung nach, werden hier das Weihnachtsspiel mit dem Brauch des Kindelwiegens, das Dreikönigsspiel, die Passion Christi und die Legende und die Legendenspiele als Affenspiel diffamiert und abqualifiziert. In der Kritik steht auch das aufwendige Inszenierungsspektakel, das ganz besonders in der Kreuzigungsszene zur Profanierung des heiligen Geschehens geführt habe und dessen Ernst und religiöser Tragweite nicht gerecht werden konnte. Die Vorführung mit angemessener Andacht und Ernsthaftigkeit zu verfolgen und sich auf ihre religiöse Substanz zu konzentrieren, war dem vor der Simultanbühne und um sie herum sich bewegenden und von Schaueffekten gefesselten Publikum kaum möglich. Insofern hat Luther sicherlich recht gehabt. Nach dem strengen reformatorischen Leitprinzip sola scriptura, allein die Heilige Schrift, war die weite Entfernung vom biblischen Text und die Vielfalt außerbiblischer Quellen natürlich nicht zu billigen. In seiner dritten Predigt auf den Ostertag 1530 geht Luther auf die Darstellung von Christi Höllenfahrt ein, die in den Osterspielen, wie ja auch in den bildlichen Darstellungen der Sakralkunst, real aufgefasst und dramatisch ausgeführt wird. Die Ereignisse der Höllenfahrt aber sind, wie schon kurz erwähnt, nicht in der Bibel, sondern im apokryphen Evangelium Nikodemi enthalten und insofern für die Reformatoren absolut nicht verbindlich. Aus reformatorischer Sicht wird die Höllenfahrt nur geistig, nicht leiblich vollzogen. Luther meint, man solle sich darüber keine tieferen Gedanken machen, weil, Zitat, es ja nicht leiblich geschehen ist, sintemal er, Christus, die 3 Tage ja im Grabe ist blieben. Mehr ist der Bibel dazu nicht zu entnehmen. Daraus resultiert auch, dass Luther keine eigenständige Theologie der Hölle entwickelt und das Fegefeuer negiert hat. Um einen kleinen Eindruck von solchen Passagen der Passionsspiele zu geben, wie sie besonders unter Luthers Verdikt standen, möchte ich nun Ausschnitte aus dem Alsfelder Passionsspiel vorstellen. Dieses Spiel gehört zu den textlich besonders breit expandierten Spielen der Spätzeit. Es wurde in dem oberhessischen Ort Alsfeld an jeweils 3 Tagen hintereinander auf einer großflächigen Simultanbühne ab 1501 aufgeführt. Darstellungsgegenstand ist das irdische Leben Jesu, von seiner Taufe über die Passion, den Kreuzestod und die Auferstehung bis hin zum Pfingstgeschehen und zur Erteilung des Missionsbefehls an die Jünger. Die Beispieltexte, die Sie jetzt auf Ihrem Blatt vor sich haben, stammen aus dem Passionsteil und verdeutlichen die von Luther kritisch gesehene Vorführung des menschlichen Leidens Christi. Ein kleiner Ausschnitt aus der Kreuzigungsszene auf der linken Seite des Blattes zeigt die exzessive Grausamkeit der Darstellung, die den biblisch gebotenen Stoff weit überschreitet. Nach der Kreuztragung auf Golgatha angelangt, werden Jesus die Kleider weggenommen und man wirft ihn auf das noch am Boden liegende Kreuz. Nun wird höchst detailliert dargestellt, wie er ans Kreuz genagelt wird. Seine Peiniger verwenden dazu extra stumpfe Nägel, damit die entstehende Wunde besonders groß wird. Zuerst wird die rechte Hand angenagelt. Da der Körper Jesu den Maßen des Kreuzes aber nicht entspricht, werden ihm die Arme mit Stricken ausgerenkt und so weit auseinandergezerrt, dass dann auch die linke Hand richtig sitzt und durchbohrt werden kann. Und dasselbe geschieht mit dem durch beide Füße geschlagenen Nagel. Dann wird das Kreuz mit dem gemarterten, blutüberströmten Christus zum Schrecken und Entsetzen und Erbarmen aller Anwesenden aufgerichtet. Die höhnisch brutale Grausamkeit der Kommentare seiner Peiniger, denen die Juden assistieren, sind auf verbaler Ebene die Entsprechung zu ihrem Handeln und demonstrieren in aller Krassheit die unmenschliche Haltung der Christusfeinde. Übrigens sind die Bühnenanweisungen, wie Sie sehen, in lateinischer Sprache. Dies zeigt an, dass der Text wohl von einem Geistlichen verfasst wurde, für den Latein ja die gängige Sakralsprache war, und dass auch der Spielleiter lateinkundig war. Ich lese von diesem Text jetzt ein Stück, aus Zeitgründen kann ich nicht den ganzen Text lesen und werde ihn dann kurz noch erläutern. Hic jactant eum super crucem et secundus flagellator dicit. Also so werfen sie ihn nun über das Kreuz, was am Boden liegt, und der zweite Peiniger spricht. Gäbet her stumper Nagel dri, Hammer und Zangen auch dabei. An Hände und an Fuß bindet ihm Strenge und recket ihn nach des Kruzes Länge, bis an der Locher Zeichen, dass Bein und Fuß daran reichen, dass die Neil dadurch dringen. So mag M wohl misselingen. Und so geht das dann weiter mit dieser Prozedur, den ganzen Text weiter, den Sie hier abgedruckt haben. Und erst unten heißt es dann, da spricht dann nochmal der zweite Peiniger, Secundus Flagellator, dissen Nehl slan ich dir durch die Fuße, was du den Juden getan hast, das Buße. Zum Verständnis, obwohl ich glaube, es ist relativ leicht zu verstehen, dieses spätmittelalterliche Deutsch. Also gibt drei stumpfe Nägel her, dazu Hammer und Zangen. An Hände und an die Füße bindet ihm Stricke und streckt ihn nach der Länge des Kreuzes bis an die Zeichen der Löcher, also dort am Kreuz, wo die Nägel durchkommen, durchgeschlagen werden sollten, so dass Arme und Füße dorthin kommen, damit die Nägel da durchdringen. So mag es ihm wohl schlecht ergehen. Soweit zu diesem Textausschnitt. Wenn Sie Interesse hätten, können wir eventuell danach noch ein bisschen genauer darüber sprechen, über den Text, über die Ausführung, die Inszenierung oder was eventuell von Interesse ist. Die beiden anderen Textausschnitte rechts gehören zum Komplex der Marienklagen, die das Publikum auf nochmals andere Weise als die Kreuzigung emotional ergreifen sollen. Die immer wieder von Neuem mit eindringlichen Wehrufen aufgenommene Klage Marias zieht sich als dominantes Motiv durch das Passionsgeschehen hindurch bis zur Kreuzigung und zur Grablegung. Immer wieder auch wendet sich Maria frontal an die Zuschauer, die auf diese Weise unmittelbar angesprochen und gleichsam in die Heilsgeschichte hereingeholt werden. So wird hier die Grenze zwischen Bühnenhandlung und Gegenwartsrealität aufgehoben. Etwas genauer möchte ich auf den zweiten Text, also die Nummer 3, eingehen. Es ist die Marienklage vor dem Kreuz, an dem Christus kurz vor seinem Tod die letzten Kreuzesworte spricht. Maria teilt dem Publikum ihre Wahrnehmung seines Sterbens mit. Maria wiederum, iterum cantat, sie singt wiederum, das hat sie also vorher schon getan, o weh, einen längeren Text, der vorher im Textbuch insgesamt abgedruckt ist. Und dann steht sie mit einem gewissen Abstand vom Kreuz und beobachtet das Sterben ihres Sohnes. Und sie sagt, o weh, ach und weh, so weh mir Hut und Ummermeere, ach lieben Lude, helfet mir jehin, ab jemand auf Erden habe gesehen, einen Menschen lieden so große Pien, als das liebe Kind mien. Nur erkennet niemand zu dieser Stund, ab es sie ein Mensche, so sehr ist er verwund. Des kann ich nicht verhehlen. O weh, wie hie bebet in der Kehlen. O weh, wie hie gar sehre nieget. O weh, wie hie niedersieget. Mich dunket leider hie sie tot. O weh der jämmerlichen Not. O weh der großen Schmerzen. Komm tot und brich mir mein Herze. Auch das ist, glaube ich, im Großen und Ganzen zu verstehen. Maria klagt über ihre Schmerzen, über die Seelenschmerzen, spricht die Leute an, sie sollen ihr doch beistehen und ihr bestätigen, dass niemals ein Mensch auf der Erde in dieser Weise große Pein erlitten hat, wie eben ihr liebes Kind. Und niemand erkennt ihn zu dieser Stunde jetzt im Moment, ob es überhaupt ein Mensch ist. Denn so sehr ist er verwundet, so ist er entstellt durch seine Wunden. Und das kann sie nicht verschweigen. Und jetzt die Beschreibung, die Beobachtung des sterbenden Jesus, wie hie bebet in der Kehlen, wie ihm die Kehle bebt. Das heißt, wie er noch mit letzter Kraft die Kreuzesworte ausspricht, mit Mühe. Wie hie gar sehre nieget, wie er den Kopf neigt, wie ihm also der Kopf bereits durch den nahenden Tod zur Seite fällt. So ist er ja auch auf Kreuzungs, Kreuzigungsdarstellungen immer abgebildet, jedenfalls auf denen im Spätmittelalter. Und dann schließlich, wie hinnieder sieget, wie er niedersinkt, wie der Körper zusammenfällt. Und das ist dann das Zeichen dafür, dass er jetzt tot ist. Und nun bittet sie den Tod, doch zu ihr zu kommen und ihr das Herz zu brechen, weil sie glaubt, diesen Schmerz nicht ertragen zu können. Dass sich die Adressaten dieser intensiven Klage mit den eindringlichen, durch Wiederholung gesteigerten Wehrufen und dem Aufruf zur Compassio entziehen konnten, ist kaum vorstellbar. Zumal ihnen der Grund der Klage, Jesu Leiden und Tod, ebenso eindringlich, simultan vor Augen geführt wurde. Die Einführung der Reformation bedeutet vielerorts das Ende der Tradition des geistlichen Spiels. In reformierten Städten wurden die Aufführungen von Passionsspielen verboten. Weiterhin erhalten blieb die Spieltradition in Orten, wo die Reformation sich nicht durchgesetzt hatte. Auf katholischer Seite wurde das geistliche Spiel auch noch immer noch als Instrument gegen reformatorischer Propaganda eingesetzt. Wenden wir uns nun dem Reformationsdrama zu. Angesichts all dessen, was von Luther als Lecherei, Affenspiel, Narrenteiding oder gar unchristlich abgewertet wurde, stellt sich die Frage nach den wesentlichen Unterschieden zwischen beiden Realisationsformen von religiösem Schauspiel. Dazu sind die für das Reformationsdrama begründenden Kriterien wie Intention, Stoffauswahl, dramatische Form, religiöse Inhalte und Aufführungspraxis in den Blick zu nehmen. Wie bereits kurz angesprochen, stand Luther dem religiösen Schauspiel nicht prinzipiell ablehnend gegenüber. Als wirksames Instrument zur Verbreitung reformatorischer Glaubensmaximen, verbunden teils auch mit scharfer Polemik gegen die Altgläubigen, konnte das Medium Theater für die Christenlehre und den Glaubenskampf funktionalisiert werden. Luthers Vorgabe für die zu dramatisierenden Stoffe leitet sich aus dem schon erwähnten reformatorischen Sola Scriptura Diktum her. Das heißt, allein die Heilige Schrift, die Bibel, ist die Autorität für die Heilsbotschaft, die Heilstatsachen und die Heilsgeschichte. Von daher schloss Luther nicht biblische Stoffe und ihre Quellen, wie sie so umfangreich und vielgestaltig im mittelalterlichen Spiel verwendet wurden, kategorisch aus. Aufgrund seiner Bedenken gegenüber der Darstellung des Christuslebens mit der Entheiligung des Gottessohnes im Bühnenspektakel fielen aber auch diese Passagen aus dem Neuen Testament als Dramenvorlagen aus. Das Stoffreservoir für die Dramatisierung biblischer Stoffe sollte nach Luthers Empfehlung vor allem das Alte Testament sein. Neben alttestamentlichen Stoffen wie etwa Tobias, Judith, Esther, Susanna oder Abraham werden aber auch neutestamentliche Gleichnisse herangezogen, in denen Christus ja keine handelnde Figur ist. Zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom reichen Mann und dem armen Lazarus oder ein drittes habe ich jetzt gerade nicht parat, aber ich nehme an, viele von Ihnen kennen diese biblischen Gleichnisse, anhand deren ja Jesus selbst seine Lehre exemplifiziert hat. Zum größten Teil also sind die reformatorischen Schauspiele Bibeldramen. Im Gegensatz zur offenen Form der episodischen Reihung im geistlichen Spiel konzentriert sich das frühneuzeitliche Drama auf die dramatische Umsetzung einzelner Episoden, deren Handlung in sich geschlossen ist. Als formales Aufbauprinzip wurde die Einteilung in 5 Akte mit Prolog und Epilog vom lateinischen Humanistendrama übernommen, das im akademischen Umkreis von Universitäten und Lateinschulen gepflegt wurde. Dabei handelt es sich für das deutsche Reformationsdrama allerdings mehr um äußerliche Formkriterien. Denn die Gliederung des Handlungsverlaufs nach steigender Handlung, Höhepunkt mit Peripetie und fallender Handlung war in den erzählenden Prätexten häufig nicht angelegt und wurde wegen der Bibeltreue auch nicht unbedingt angestrebt. Denn die Autoren hatten bei der Umwandlung der biblischen Vorlage in einen aufführungsgerecht dialogisierten Dramentext auf größtmögliche Nähe zum Wortlaut des Originaltextes zu achten. Prätextfremde Elemente, die notwendigerweise zur Dramatisierung gehörten, mussten stets auf das zentrale Thema und die religiöse Botschaft des Stücks ausgerichtet sein und durften nicht etwa als unterhaltendes, womöglich durch Spannungssteigerung oder Verzögerung vom religiös-didaktischen Anliegen ablenkendes Beiwerk verstanden werden. So bezieht das Reformationsdrama seine Legitimation aus der ihm zugewiesenen Funktion eines Mediums der Übermittlung religiös-theologischer und moralisch-lebenspraktischer Belehrung im Sinne der neuen Glaubensrichtung, der sämtliche Gestaltungsaspekte untergeordnet sind. Die Handlung soll insofern exemplarisch sein, als sie die Bestätigung der göttlichen Ordnung, in der sich der Mensch bewähren muss, demonstriert. Vorgegeben ist damit die Orientierung an den 3 von Luther propagierten Grundordnungen, den Ordinis Dei, beziehungsweise den 3 Ständen. Das sind der Ordo Ecclesiasticus, nämlich das Geistliche, beziehungsweise das Kirchenregiment mit dem Predigtamt, der Ordo Politicus, das weltliche Regiment, und der Ordo Ökonomicus, der den Ehestand, den Elternstand, den Hausstand, aber auch die Belange von Wirtschaft, Eigentum und Handel einschließt. Innerhalb eines Standes ist es die oberste Pflicht, Gott und dem Nächsten zu dienen. Die Werke, die in dem jeweiligen Stand konkret erbracht werden müssen, gelten als der rechte Gottesdienst. Vor diesem für das Reformationsdrama konstituierenden Hintergrund wird verständlich, dass die handlungstragenden Figuren der Spiele als Exempelfiguren und damit als Typen, nicht als individuelle Charaktere gezeichnet sind. Sie sind eindeutig gute oder böse und dienen als Vorbild oder auch als abschreckendes Gegenbild, indem sie bestimmte Grundsätze reformatorischer Ethik und Moral verkörpern oder konterkarieren. Im Sinne der intendierten Didaxe ist die Bewertung des Verhaltens und Handelns der Figuren ein substanzielles Element, das durch Prolog, Epilog, ausführliche exegetische Kommentare und handlungsimmanent durch Figurenreden realisiert wird. Daher gelten die Methoden der Zuschauerlenkung im Reformationsdrama einer rationalen, nicht identifikatorischen Rezeption. Jeder Zuschauer soll von den Figuren für sich selbst lernen. Er soll sich nicht emotional ergreifen lassen, nicht mitleiden oder mittrauern, sich nicht mitfürchten oder ängstigen. Wenn Figuren unschuldig in schwerste Bedrängnis, oft in Todesgefahr geraten und sich standhaft und glaubensstark bewähren müssen, so sind ihre Klagen nicht auf die Compassio des Publikums ausgerichtet, sondern darauf, dem Publikum beispielhaft vorzuführen, wie ein Mensch dazu gelangt, sein Schicksal mit Gottvertrauen und in der Hoffnung auf Gottes Hilfe zu ertragen. Hinzu kommt, dass die Zuschauer durch den ausführlichen didaktischen Prolog bereits das Vorwissen haben, dass die Geschichte, so schlimm es darin auch zugehen mag, letztlich durch Gottes gnadenhaftes Eingreifen zu einem guten Ende kommt. Das reformatorische Bibeldrama ist mit seiner ideellen Sola Scriptura-Basis und seiner Ausdeutung des Bibeltextes als Exempel ein breitenwirksames Instrument zur Verkündigung von Gottes Wort in gleicher Weise wie die Predigt, nur eben in der performativen Realisationsform des Theaters. Als Elemente des protestantischen Gottesdienstes, dessen zentraler Teil ja die Predigt ist, wurden in die Dramatisierungen auch liturgische Texte einbezogen, nämlich das Gebet als Bitt-, Dank-, Lob- oder Klagegebet und liturgische Formeln, wie etwa die Begrüßung des Publikums als die in Christi Namen versammelte Gemeinde. Und dazu der Kirchengesang in Form von Psalmen und Kirchenliedern. Man kann also durchaus sagen, dass das Bibeldrama als eine besondere Form von Gottesdienst konzipiert war und als solcher von den Zuschauern rezipiert wurde. Die Aufführung dieser Dramen erzielten eine große Breitenwirkung in allen protestantischen Gegenden, auch in kleineren Ortschaften. Sie waren ganz überwiegend an die Schulen gebunden. Von daher spricht man auch vom protestantischen Schuldrama. Die Aufführungen fanden in größeren Räumen, zum Beispiel in Rathäusern oder auf städtischen Plätzen statt. Mit ihnen sollte, wie mit den mittelalterlichen Spielen, die gesamte Bevölkerung erreicht werden. Gerade auch die ungebildeten Zuschauer, die die Bibel und die Erbauungsliteratur selbst nicht lesen konnten. Verfasser der Textbücher waren die Praktiker in Kirche und Schule, Lehrer, Pfarrer oder auch Stadtschreiber. Gegenüber der Wortpredigt hat das dramatische Spiel den Vorteil, die religiösen Inhalte zu veranschaulichen, sie als lebendige Handlung zu zeigen und damit leichter fassbar zu machen. Doch war es ein Grundsatz der protestantischen Theaterpraxis, die Inszenierung schlicht zu gestalten und keine Illusion zu erzeugen, um nicht vom gesprochenen Wort abzulenken. Darsteller waren hauptsächlich die Schüler, aber es konnten auch Spieler aus der Bevölkerung mitwirken. Als wichtige Veranstaltung für das gesellschaftliche Leben einer Stadt verband eine öffentliche Theateraufführung das Stadtregiment, die Schule, die Kirche und die Bevölkerung. Und damit komme ich zum letzten Teil des Vortrags, zum Susanna-Drama. Als Bibeltext ist die alttestamentliche Susanna-Geschichte im Buch Daniel, Kapitel 13, in der griechischen Bibel, doch nicht in der hebräischen Bibel überliefert. Gleichwohl nahm Luther sie in einen Anhang zu seiner Bibelübersetzung auf. Er schätzte sie als wichtigen, glaubensvermittelnden Text ein und positionierte sie im Anschluss an die Makkabäer vor Beginn des Neuen Testaments. Der von Luther zur Dramatisierung empfohlene Susanna-Stoff war im 16. Jahrhundert überaus beliebt und wurde von mehreren Autoren verarbeitet. Der Verfasser der hier vorgestellten Susanna ist der Pfarrer Paul Rebhuhn. Er lebte etwa 1500 bis 1546 und wohnte während seines Studiums in Wittenberg zeitweise im Hause Luther, sodass er mit Luthers Ansichten zu Schauspiel und Theater durchaus vertraut war. Die Susanna wurde unter seiner Leitung erstmals 1535 in Kahla, später auch in Zwickau und Oelsnitz aufgeführt, wo Rebhuhn als Pastor tätig war. Kurz zum Inhalt, da ich nicht weiß, inwieweit die Susanna-Erzählung allgemein bekannt ist. Die fromme und gottesfürchtige Susanna führt ein tugendhaftes Leben als Ehefrau von Joachim und Mutter zweier Kinder. Ihre Schönheit hat die Lüsternheit der beiden alten Richter geweckt, die sie notfalls unter Zwang verführen wollen. Sie nutzen Susannas Gewohnheit aus, zu einer bestimmten Tageszeit in ihrem Garten ein Bad zu nehmen. Sie verstecken sich im Garten und dringen zur gegebenen Zeit auf Susanna ein. Sie stellen sie vor die Alternative. Entweder Susanna erfüllt ihnen ihr sexuelles Begehren oder man werde behaupten, sie im Garten beim Liebesspiel mit einem jungen Mann ertappt zu haben. Susanna bleibt standhaft, worauf die beiden Alten sie wegen Ehebruchs verklagen und Susanna zum Tode verurteilt wird. Da greift Gott ein, indem er den jungen Daniel zu Hilfe schickt. Dieser überführt die beiden Alten der Lüge, sodass die unschuldige Susanna gerettet wird, die wahren Schuldigen aber mit dem Tod durch Steinigung bestraft werden. Die Figur der Susanna exemplifiziert den Ordo Oeconomicus als Ehefrau, Hausfrau und Mutter, die ihr Leben in den Dienst der von ihr geforderten Werke stellt. Sie erfüllt eine mehrfache Exempelfunktion. Sie beweist ihre Gottesfurcht, indem sie sich an das göttliche Gebot der ehelichen Treue hält und sich nicht der Unzucht hingibt, auch wenn sie weiß, dass das ihr Todesurteil bedeutet. Sie hadert nicht, sondern trägt das ihr von Gott auferlegte Schicksal mit Geduld, Gottergebenheit und Gottvertrauen. Rebhuhns szenische Ausweitung der biblischen Vorlage mit den selbstgeschaffenen Sprechtextpassagen stehen im Dienste der belehrenden Aufgabe, indem die Charakteristik der Handlungsträger genauer und deutlicher und die Profilierung des Gegensatzes zwischen den Guten und den Bösen schärfer wird. Dass er sich der Verantwortung gegenüber der Heiligen Schrift wohl bewusst ist, kann man daran erkennen, dass er alle Hinzufügungen zum Bibeltext in seinem Textbuch markiert. Von den Textbeispielen, die Sie auf der anderen Seite haben, möchte ich den zweiten Ausschnitt unten links, der dem dritten Akt entnommen ist, herausgreifen. Es handelt sich um Susannas Entscheidungsrede mit der Anrufung Gottes, nachdem die beiden Richter ihr die Alternative Unzucht oder Tod eröffnet haben. Susanna stellt die zwei Möglichkeiten sachlich gegeneinander und fällt ihre Entscheidung, natürlich gegen das böse Ansinnen der Richter. Dann wendet sie sich an Gott, den gerechten Richter, dem sie ihr Schicksal befiehlt und den sie um Rettung bittet. Die Emotionalität ist hier deutlich reduziert. Susannas Angst geht in ihrem Gottvertrauen auf. Zum Text. Ich lese den Text gerade vor und gebe dazu auch wiederum ein paar Erklärungen. Die Angst, die hat mich beiderseits verstrickt mit Kummer und mit Leid. Ich greif zu welchem Ort ich woll, so steckt's mit Gefährlichkeit ganz voll. Also ihr Dilemma, beide Möglichkeiten sind ganz schlimm und ganz schwierig. Dann, so tue ich nach eurem Gebot, sie spricht die Richter an, so werd ich zuteil dem Tod. Denn Gottes Urteil über mich wird fällen zu leiden ewiglich. Also die erste Möglichkeit. Wenn sie sich der Unzucht hingibt, wird Gottes Urteil beim jüngsten Gericht sie der Unzucht wegen auf ewig verdammen. So aber ich euch tue Widerstand, so fall ich euch in eure Hand und werd euer Straf entfliehen nicht. Dann ungerecht seid euer Gericht. Die Unschuld hat bei euch kein Statt. weil euch die Bosheit besessen hat. Also gibt sie sich den Richtern nicht hin, leistet sie Widerstand, dann wird sie die Todesstrafe erleiden aufgrund der ungerechten Anklage. Und nun gibt sie ihre Entscheidung bekannt. Viel besser aber ist mir das, dass ich mein Leben fahren lasse und leid von euch den Tod mit Gewalt, dann, dass ich mich versündigen sollt. Vor Gott, meines Herrn Angesicht, der aller Menschen Werk Ansicht, und die wird all zu seiner Zeit auch richten mit Gerechtigkeit. Also, es ist für mich besser, wenn ich durch euch, ihr ungerechten Richter, mein Leben verliere, mich zu versündigen vor dem Angesicht Gottes, der alles sieht und zu seiner Zeit beim jüngsten Gericht ihr Verhalten, nämlich die Sündenlosigkeit, belohnen wird. Und jetzt wendet sie sich an Gott. Darum, o Gott und Herre mein, lass dir mein Not befohlen sein. Errette mich von dieser Hand, ihr Frevel ist dir wohlbekannt. Das heißt, jetzt legt sie ihr Schicksal in seine Hände. Und dann, danach ruft sie, wo seid ihr itzt, ihr Knecht und Maid, kommt und helft mir aus dem Leid. Da ruft sie jetzt ihre Knechte und Mägde zu Hilfe, damit sie nicht mehr länger mit diesen beiden bösen Richtern alleine sein muss. Damit komme ich zum Schluss und resümiere. Wie zu zeigen war, nutzen die Autoren des Reformationsdramas das Potenzial der eminent sozialen Funktion und Wirkung eines Schauspiels und seiner Aufführung, wie sie es vom geistlichen Spiel des Mittelalters her kannten, für ihre reformatorische Glaubenspropaganda. Die Weitergabe christlicher Lehre im Gewand des Theaters wird in der Reformationszeit als wichtiges Instrument der unmittelbaren Kommunikation mit dem Publikum und somit einer wirkungsvollen Strategie der Publikumsüberzeugung übernommen. Aufgrund der strikten und einseitigen Ausrichtung auf die glaubenspädagogische Funktion des Schauspiels sind es die diesbezüglichen dramatischen Verfahren, die das reformatorische Drama vom geistlichen Spiel mit den entsprechenden Modifizierungen übernimmt. Unterschiede gibt es neben der religiösen Grundhaltung, dem Stofflichen und dem Inhaltlichen in der Aufführung selbst. Während das geistliche Spiel seine Zuschauer mit der Vorführung des Heilsgeschehens an diesem durch emotionales Miterleben selbst partizipieren lässt und stellenweise die Gegenwartsrealität in die Heilsgeschichte überführt, bleibt im reformatorischen Drama die Distanz zum historischen Geschehen der Bühnenhandlung gewahrt. Die Verbindung zum Publikum stellen die Figuren der Handlung dadurch her, dass sie sich sporadisch von ihren Rollen lösen und in Predigerfunktion mit direkter Anrede die exemplarische Bedeutung und den didaktischen Nutzen für die Adressaten erläutern. Nochmals pointiert gesagt, das geistliche Spiel wird als Erweiterung des Gottesdienstes außerhalb der Kirche, jenseits der Liturgie verstanden, das biblische Reformationsdrama wie die Predigt als Gottesdienst, unterstützt von eingelagerten Kirchenliedern und Gebeten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.